bestimmte Muster, die dein autonomes Nervensystem einfach abruft, stören. Zum Beispiel, wenn du durch die Decke gehst, weil Mutter oder Vater irgendwas gemacht oder getan oder nicht getan haben, du gegen die Wand ballern willst oder aber noch viel schlimmer irgendwas. Das sind ja vielleicht Verhaltensmuster, die du, wenn du normal wieder bist, in deinen normalen Handlungsspielraum wieder zurückkehrst, die du eigentlich absurd findest.
Hallo, ich freue mich, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen und möchte Birgit Kersten Regenstein vorstellen, studierte Politikwissenschaftlerin und mit ihrem Unternehmen unterwegs, mit den Schwerpunkten Leadership, Resilienz und Konflikte als Coach und Trainerin.
Ja, Tanja, das kann ich nur zurückgeben. Tanja Gatzke sitzt hier neben mir, eine ganz tolle Kollegin, Therapeutin und auch Coach. Sie selber arbeitet mit den Schwerpunkten Burnout und Selbstwert, Beziehung und Kommunikation, ist außerdem Oberkommissarin und an dieser Stelle macht es gerade den ganz, ganz spannenden Mix aus, denn die Gespräche, die wir führen, sind immer spannend.
Hallo, liebe Tanja.
Hallo, Birgit. Schön, dich zu sehen.
Oh ja.
Und willkommen alle Zuhörer. Ein herzliches Willkommen.
Schön, dass ihr dabei seid, mithört, mitdenkt und vielleicht auch diesmal mitfühlt. Vielleicht macht das sowieso alle, aber wir haben heute ein Thema mitgebracht, was uns beide auch sehr berührt.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Das Family-Gedöns, wie souverän man... Ja. Ansonsten auch ist die Familie, die schafft es doch immer, einen auch aus der Souveränität rauszuholen.
Aber sowas von. Da bist du echt emanzipiert, gut angesehen, du kommst von Freunden wirst du geachtet, weil du richtig kluge Sachen sagen kannst. Hast eine ziemlich coole Beziehung vielleicht zu deinen eigenen Kindern. Und dann ruft deine Mutter an.
Und man wird wieder fünf.
Man geht voll in die Regression. Das ist echt der Hammer. Ja, genau. Aktuelles Beispiel ist tatsächlich, ich habe heute der Tanja was erzählt, dass ich am Wochenende einen Superclash hatte mit meiner Mutter. Ja, ich bin 58 und habe einen Superclash mit meiner Mutter. Da denkt man doch, man ist eigentlich durch, oder?
Ja, sollte man meinen. Aber ich glaube, da ist man nie durch bei diesen Sachen. Also ich glaube, ich kann ja auch von mir reden und meinem Familiengedöns, dass man einfach dass da andere Muster fahren. Es sind einfach Bindungsmuster, Verhaltensmuster. Tatsächlich ist man ja auch in einer anderen Rolle. Ne? Also als Kind ist man ja immer noch Kind, auch mit 58 oder in meinem Falle 53 ist.
Um das mal zu betonen.
Nein.
So. Wäre das ein Trigger? Hätte sich das
Ich wollte eigentlich sagen, dass ich genauso alt bin wie du. Und ja.
Ach so, das ist jetzt gerade nicht rübergekommen.
Das habe ich gemerkt. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass ich auch über 50 bin, aber der Schuss ist dann nach hinten losgegangen.
Ja, also. Aber er ist überwiegend. Ist alles fein. Ich finde es eher sehr süß. Genau, aber was du sagst, es ist eigentlich egal, wie alt wir werden, solange wir in diesen Beziehungen sind, gibt es offensichtlich sehr lange noch Trigger. Also ich weigere mich zu sagen, dass es immer so sein wird, weil, also vielleicht so ein bisschen das Prinzip Hoffnung stirbt zuletzt, aber auch das Vertrauen darauf, dass mein limbisches System und deins auch so lange wächst und sich verändert und regenerieren kann, solange wir leben. Also, und das heißt, wir können in unseren Beziehungen so lange dazulernen und Veränderungen möglich machen, wie wir leben. Und das ist meine Hoffnung, ne, so. Aber de facto ist es so, ich bin 58 und hätte noch jede Menge zu lernen.
Ja, also das stimmt. Also ich glaube, die Hoffnung ist auch das, was uns auf die Füße fällt, weil an Hoffnung ist ja immer auch eine Erwartung. Und Hoffnung impliziert ja auch, dass da noch was offen ist. Also wie so eine, ich vergleiche das ja gerne mit so einer offenen Schublade im Gehirn. Und unser Gehirn mag keine offenen Schubladen. Und hier ist quasi immer so was Unerledigtes. Aber du kannst die Schublade halt nicht zumachen, wenn deine Erwartungen nicht erfüllt sind. Und ich glaube, das ist was auch so systemisch quasi in einem selbst dann immer noch arbeitet.
Ja, und ich mit der offenen Schublade kann ich mit diesem Bild. Wobei die ja so gut abgedeckt ist. Ja, das ist ja eine der untersten Schubladen sozusagen, wenn wir in diesem Bild bleiben, ja, die wir dann auch ziehen. Ne? Also unsere Verhaltensmuster sind ja dann auch unterirdisch. Also ne, so klug wie wir sind, so belesen wie wir sind, so eloquent wie wir sind, so sympathisch, so empathisch, so gut gebildet, so keine Ahnung, was wir alles noch gemacht haben, um wirklich irgendwie die Dinge zu verstehen, zu durchblicken. Am Ende des Tages sitzen wir dann da, dann sagt unsere Mutter einen Satz oder ein Wort, der Vater guckt auf eine bestimmte Art und Weise, die Schwester räuspert sich oder macht gar nichts.
Zack.
Und dann hast du, ja genau, zack. Bam.
Bam. Genau, genau. Nee, das stimmt. Also ich, ja, also ich glaube auch, dass das nicht unveränderlich ist. Ich glaube, die Lösung, wenn man so will, liegt, dass ich die Kraft habe, die Schublade zuzumachen. Also ich mache die Schublade zu. Also nicht, das wird irgendwann, sondern ich entscheide, ich mache die Schublade zu. Und dann bleibt ja immer noch was unerledigt und unerfüllt. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann Trauerarbeit dran ist.
Genau, hier müssen wir jetzt gucken, dass wir nicht schon in unser nächstes Thema reingrätschen. Wir haben ja gesagt, dass wir das so ein bisschen unterteilen. Aber genau dieser Aspekt ist dabei sicherlich auch eine sehr, sehr wichtige Kurve, die wir nehmen. Wir wollen dazu in der Dezember-Episode reden, ne? Das hatten wir vereinbart.
Ja, November oder Dezember, genau. Ja, genau, ja.
Aber ich finde das, was du da sagst, eben nochmal sehr wichtig. Das soll jetzt kein Geheimniskrämerein sein, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Aber wir finden die Aspekte so wertvoll, dass wir uns dazu nochmal vertiefen Zeit
nehmen. Genau.
Vielleicht starten wir nochmal und überlegen mal laut oder nehmen die Zuhörenden mal mit, was denn da so eigentlich passiert, wenn so ein Trigger gesetzt wird. Vielleicht ist das nochmal hilfreich, um so ein bisschen mehr zu verstehen, dass du, der du dazu hörst und du, die du dazu hörst, gute Nachricht, also eigentlich die beste, du bist nicht allein, wenn du dich rechts überholst und sagst, Scheiße, eigentlich wollte ich das nie mehr.
Genau. Ja, und ist auch gut, dass du das jetzt sagst, ne, dass auch für die Information, ne, wir haben das über das Thema gesprochen und haben, glaube ich, zum ersten Mal festgestellt, boah, das Thema ist so groß. Es ist nicht nur, dass wir beim nächsten Mal darüber reden möchten, sondern je mehr wir darüber geredet haben, umso mehr Aspekte sind uns eingefallen, dass wir beschlossen haben, da quasi drei Teile draus zu machen. Ist jetzt so noch gar nicht vorgekommen, aber falls dich das Thema interessiert, dann guck auch auf jeden Fall in die nächsten zwei Teile rein, weil das wird, oder höher rein, dann, genau, wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viel zu sagen. Ja, und wie kommt das überhaupt? Ne? Das ist auch so eine, also wie kann es sein, dass man da verstrickt wird? Und ich glaube, du wirst halt am Anfang verstrickt ohne, also erstens ohne böse Absicht, weil alle Beteiligten quasi aus ihrem Sein agieren. Es gibt ja viele Studien, die belegen, dass du in jedem Moment, wo du was machst, der Meinung bist, dass du es richtig machst. Also nur so geht's quasi. Und das kennen wir ja auch, ne? Hinterher denkt man sich, mein Gott, ich hätte auch das machen können und das, ne? Da fallen mir ganz viele Sachen ein. Aber in dem Moment bin ich der Meinung, das hier ist jetzt mein Handlungsspielraum und das eben auch den anderen zugestehen. Also nicht nur mir, sondern auch vielleicht nicht zu verstehen, aber zumindest mal zu akzeptieren, dass auch bei den anderen vielleicht gar nicht so die böse Absicht im Vordergrund steht, sondern mehr dieses, das ist die einzige Art, das ist jetzt richtig, meine Meinung ist richtig. Und als Kind, ja, hänge ich dann da drin.
Genau, vielleicht fangen wir mit dieser Vorstellung, vielleicht visualisieren wir mal, was wir mit Spielraum oder Handlungsspielraum meinen. Also, denn erstens natürlich, genau wie du sagst, machen wir in den meisten Situationen unseres Lebens, greifen wir zu dem, was gerade für uns so die sinnvollste Lösung zu sein scheint. Aber wenn wir nicht im Stress sind, ja, dann haben wir ja einen Handlungsspielraum, der ist ja viel beweglicher. Das heißt, genau da, ne, wo wir beide sagen, da, wir sind eben so eloquent, wir sind gut, wir sind gebildet, wir sind reflektiert, ja, und dass du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, ja auch, ja, da sind wir gerade in unserer sogenannten Komfortzone und bewegen uns in einem Handlungsspielraum, der durchaus eine ganz große Flexibilität hat. Also wenn du mich sehen würdest, siehst du gerade, dass ich meine Hände vor meinem Kopf hin und hoch und runter hebe, hoch und runter hebe, um so ein bisschen die Beweglichkeit in unserem Handlungsspielraum deutlich zu machen. Aber dann kommt auf einmal Stress. Das Wort von Muttern. Der Blick von Vatern. Oder was auch immer. Und zack, wird unser Handlungsspielraum so reduziert, dass wir in unserem Nervensystem überhaupt gar keine Gelegenheit haben, eine neue Entscheidung zu treffen. Ach, wie will ich denn darauf reagieren? Oh, lass uns mal kurz einen Tee trinken und in den inneren Dialog gehen. Ja, nein, dazu ist gar keine Chance, sondern es wird so klein und eng, dass wir eben genau nur die alten Muster abrufen können, die wir uns schon seit ewigen Zeiten zurechtgelegt haben. Und die sind in der Regel Fight, Flight und Freeze.
Genau. Und ich glaube, das ist auch schon so die erste wichtige Erkenntnis, ne? Dass ich quasi mit Mustern reagiere, die irgendwann entstanden sind, als ich klein war, jünger war, weniger Möglichkeiten auch hatte und dadurch dann die alten Karten ziehe. Ja, so. Ja, und es ist ja auch gut. Also unser Nervensystem, also unser, vor allen Dingen das automatische oder autonome Nervensystem, ANS,
ist auch automatisch,
genau. Und vor allen Dingen ist es aber autonom. Also das heißt, es entscheidet ohne mich, ohne den Denker, ohne den, der den Willen hat, sondern es entscheidet autonom, das ist jetzt die richtige Wahl. Genau so muss ich jetzt handeln. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und hinterher, wenn dann der Denker wieder da ist, dann ja, fallen einem ganz viele Möglichkeiten ein, aber in dem Moment entscheidet ein Teil in uns autonom.
Und genau in Erinnerung daran, dass irgendwann mal dieses Verhalten existenzsichernd war.
Ja.
Also es hat mich geschützt, es hat mich überleben lassen. Flight, also Flucht im Sinne von, ich sag nichts mehr, ich gehe raus aus der Situation, ich verlasse den Raum, ich rede nicht über die Themen, weil ich vielleicht zu Hause gelernt habe, wenn ich je ehrlicher zu Hause bin, desto mehr Ärger gibt's. Und der kann körperlich mit Schlägen sein, der kann durch Kälte entstehen, durch Schämung, durch was auch immer. Aber dass es eben zum Beispiel bei diesem Thema, sich einfach nur aus der Affäre ziehen, rauszunehmen, kann das gut sein, dass es in dieser biografischen Konstellation gelernt wurde und das autonome Nervensystem, solange es keine sinnbringende, befreiende und sichere Alternative hat, solange greift es auf das, was es irgendwann mal gelernt hat, zurück. Und dann wäre das zum Beispiel Flucht. Sollst du dich also wundern, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, wenn es heiß hergeht, du dich total unsicher fühlst, angegriffen fühlst, keine Ahnung, alleingelassen fühlst und dich dann rausnimmst, rausgehst oder aber das Gespräch nicht mehr suchst oder was auch immer, die Beziehung abbrichst, dann ist das hochwahrscheinlich ein eher regressives Verhaltensmuster.
Und da gibt es ja alle möglichen Facetten. Also Menschen, die, wenn man jetzt in die Übertragung geht, die Stille nicht aushalten, weil Stille früher gefährlich war. Also wenn es ruhig wurde, dann wurde es gefährlich. Ne? Also die gibt's ja, also da möchte ich so den Sinn für öffnen, ne? Dass das nicht nur die von uns jetzt hier beschriebenen Muster abbilden muss, sondern das Bitte. Ja, dass es unendlich viele Muster gibt, wo du mal drauf gucken kannst, was so Family-Muster waren, ne? Also was ist, wenn es ruhig wurde? Was ist, wenn du Bedingungen gestellt hast? Was ist, wenn du Bedürfnisse geäußert hast? Was ist, wenn du ruhig warst? Was ist, wenn du für dich eingestanden bist? Und was hast du quasi für eine Lernerfahrung da draus gehabt?
Und diese Liste ist unendlich weiterzuführen. Ja, es würde jetzt wirklich ins Unendliche führen, wenn wir das alles aufzählen. Vielleicht ist aber wichtig, und ich glaube, dass es uns Tanja und mir in der Vorbesprechung so wichtig gewesen, dass du, liebe Zuhörerin und lieber Zuhörer, verstehst, dass das ein gelerntes Muster ist, was dich irgendwann mal beschützt hat. Jetzt, wenn du eben ein bisschen erwachsener geworden bist, wie gesagt, das dauert ja alles ziemlich lange noch, erwachsen werden, haben wir gerade festgestellt. Ja, aber wenn du jetzt ein bisschen erwachsener geworden bist, kann das gut sein, dass bestimmte Muster, die dein autonomes Nervensystem einfach abruft, stören.
Ja.
Zum Beispiel, wenn du durch die Decke gehst, weil Mutter oder Vater irgendwas gemacht oder getan oder nicht getan haben, du gegen die Wand ballern willst oder aber noch viel schlimmer irgendwas. Das sind ja vielleicht Verhaltensmuster, die du, wenn du normal wieder bist, in deinen normalen Handlungsspielraum wieder zurückkehrst, die du eigentlich absurd findest. Und das macht Sinn, da nochmal hinzugucken, Was sind denn da eigentlich die Trigger?
Ja.
Und, bin ich fertig, was ist dein Muster? Denn bei Mutter oder Vater bist du dir vielleicht darüber im Klaren, was die Trigger sind. Nur die existieren ja auch, wenn du im normalen Umfeld bist.
Genau, das ist das nämlich, ne? Dass diese, wenn man in die Nähe von diesem, also Trigger sind ja Gefühle, die automatisiert hochkommen und die dann auch nicht mehr unterscheiden. Wer steht denn da eigentlich vor mir? Und dann hat das so eine Sogwirkung und dann fühle ich mich quasi auch wie 5, obwohl es mein Ehemann ist und ich ganz anders reagieren könnte jetzt in meinem jetzigen Alter. Aber dann fühle ich mich quasi erinnert und dann zum Beispiel eine Situation wie bei meinem Vater und dann geht genau diese Schublade auf und ich reagiere dann auch, ja, auf einmal wieder vielleicht kindisch oder fühle mich ungerecht behandelt, obwohl das eigentlich vielleicht ein ruhiger Satz wäre zu deinem Mann, wenn beide im Erwachsenen-Ich sind und dann wäre der Drops gelutscht, ne? Aber wenn man dann natürlich, also ich finde, immer dann, wenn Drama im Spiel ist, kann man in seinem Erwachsenenleben sehr gut rausfinden, ob ich gerade getriggert wurde. Das ist für mich.
Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich.
Genau. Das ist für mich wirklich immer ein Indikator bei mir, aber auch bei anderen, wenn ich merke, meine Güte. Also, jetzt muss man doch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt ein schönes Beispiel. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Es ist nicht von mir, aber es hat sich bei mir eingeprägt. Da bringt ein Mann, nee, eine Frau bringt ihrem Mann die falsche Wurst mit nach Hause. Die war einkaufen, hat nicht seine Lieblingswurst geholt und der Mann steht in der Küche und wirft die Wurst auf die Erde. Na verdammt normal. Ja, so bin ich dir denn so wenig wert? Kannst du dich nicht daran erinnern, was meine Lieblingswurst ist? Und spielt sich quasi auf wie Rumpelstilzchen. Und das ist ja riesig überzogen. Und hier geht's ja gar nicht um die Wurst. Hier geht's um Wertschätzung, Anerkennung und wenn er in seinem Erwachsenen-Ich gewesen wäre, dann hätte er vielleicht zu seiner Frau gesagt, ach Mensch, also es heißt ja nicht, dass man es gut finden muss, ja? Aber dann hätte ich sagen können, oh Mann, versuch dich doch das nächste Mal dran zu erinnern. Ja, oder wenn es mir wirklich wichtig wäre, setze ich mich ins Auto und hole mir meine Lieblingswurst. Ja, mhm. Also das sind alles so erwachsene Reaktionen. Das heißt nicht, dass ich nicht traurig bin oder schade finde, ja, aber da wird auf einmal ein Thema von Wertschätzung mit reingeworfen, was ja in diesem Beispiel ja gar keine Relevanz hat in der Regel, ne? Und vor allen Dingen mit dieser überzogenen Reaktion. Also an sowas kann man immer, finde ich, sehr gut feststellen, wird es der Sache gerecht? Bin ich in meinem erwachsenen, lösungsorientierten Ich? Kann ich meine Bedürfnisse äußern? Auch mein Bedauern, ne? Dass jetzt die falsche Wurst vor mir liegt, ne? Aber in welcher Emotion bin ich da? Und da, finde ich, merke ich ganz gut, ob ich da von der Vergangenheit noch gerade was mit in die Gegenwart bringe.
Ja, genau, genau. Ich überlege gerade noch, neben dem Begreifen, was ich so aufrufen könnte, hey, na, also vielleicht ist es nochmal hilfreich, darüber nachzudenken, wie kriege ich denn, wenn ich in diesem verengten Spielraum gerade hineinkatapultiert werde, wie kann es gelingen, nochmal einen Schritt zurückzugehen und mich dann doch mal an erwachsenere Verhaltensweisen zu erinnern. Also ich finde, das ist nochmal so ein, vielleicht auch ein hilfreicher Aspekt, den wir nochmal mit angehen könnten. Und ein anderer Aspekt, der ist für mich davor noch, bevor wir in die, wie gehe ich damit um, Frage hineinsteigen. Mir fällt gerade so das Wort Barmherzigkeit ein. Also ich hatte ja eben erzählt, ich hatte am Wochenende so einen mega persönlichen Clinch mit meiner Mutter. Und bin danach dann eben, meine Güte, ne, so in die Selbstvorwürfe, das hättest du anders lösen können, das wäre doch besser gewesen. Meine Güte, ich dachte, dass ich da durch bin, das wäre doch viel schöner gewesen, wenn ich das souverän, wäre alles, ne, hätte, Fahrradkette. Aber hier dann vielleicht auch nochmal barmherzig mit sich zu sein und so, ach Mensch, guck mal, da ist nochmal so der kleine, unerlöste Teil in mir, der immer noch sich nach bestimmten Dingen sehnt und der die leider nicht erfüllt bekommt und sich in vielen Stellen vielleicht damit arrangiert hat und auch seine anderen Kompetenzen entwickelt hat, aber einfach mal barmherzig mit sich auch zu sein und zu sagen, ja, das ist echt doof gewesen, das ist echt traurig, dass diese Situation sich so eskaliert hat, ohne Schuldzuweisung, sondern einfach nur zu sagen, die Story, die dahinter liegt, die ist echt traurig.
Ja, genau, das meinte ich eben mit Trauerarbeit, ne? Das ist wirklich dieses, anstatt im Widerstand zu sein, mit sich und sich zu beschimpfen quasi, ne? Dass ich nicht in meinem Erwachsenen-Ich bleiben konnte, den Konflikt zu sehen, meine Erwartungen zu sehen und dann eben auf erwachsene Art und Weise damit umzugehen und mich nicht zu beschimpfen, sondern eben, also was würde ich einer Freundin sagen? Ne? Das finde ich auch so ein schöner Loop.
Ich volle Kanne abwerfen.
Genau, ja, also du erzählst mir was und ich sage, bist du eigentlich bescheuert? Wieso hast du das nicht geschafft? Jetzt mal ehrlich.
Stell dir doch nichts vor.
Richtig, also das hättest du aber schaffen müssen, ne? Das ist ja schon ein Armutszeugnis.
Genau, und das war dann die längste Zeit, meine Freundin. Ja, genau.
Ja, also da auch mal so zu gucken, ne, was machen wir eigentlich da mit uns, dass wir uns selber dann da beschimpfen noch, ne, oder unzufrieden sind. Ja, das ist schon, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, uns da liebevoll zu begegnen und auch vielleicht auch in die Akzeptanz zu gehen. Ja, interessant, ja. Spannend. Ne? Da schafft es doch tatsächlich noch einer, mich rauszuhebeln.
Ja. Ja, leider. Genau. Aber also ich finde das, jetzt verstehe ich das auch nochmal, was du mit Trauerarbeit meintest. Ich dachte, du wolltest doch woanders hin. Aber da kann ich total mit so dieses auch sich, ja, einfach, also sich vielleicht auch einfach mal in den Arm nehmen. Hm. Mental oder vielleicht tatsächlich. Ne? Also ich mache das jetzt gerade mal so. Wie würde sich das anfühlen, wenn ich mich tatsächlich mal selbst umarme in diesem Moment? Sage, ach Mensch, das ist echt schade. Hm. Das einfach mal auch zuzugestehen, denn offensichtlich sind das ja Sachen, die niemand sonst sagt.
Ja.
Ja, und dann aber jetzt nochmal zu gucken, wie komme ich dann in das Erwachsenen-Ich? Also hier lass uns doch vielleicht ein, zwei Ideen nochmal zusammentragen, die helfen, dann aus diesem beengten, verengten Handlungsspielraum nochmal sich neue Optionen zu erarbeiten. Das wäre ja vielleicht eine schöne Idee, so als Add-on für diese Episode.
Ja. Also wir haben ja zwei, ich sag mal, Reaktionssysteme in uns. Die Amygdala, das Alarmsystem oder das Hot System, wie es ja auch beschrieben wird, und der Hippocampus, der das Cold System ist, also wo eben genau diese Orientierung vom erwachsenen Ich quasi drin sitzt. Also die Amygdala kann halt nur dieses Erstarren beziehungsweise flüchten oder angreifen, und der Hippocampus, da sitzen quasi diese ganzen anderen Möglichkeiten, unter anderem also die des Erwachsenen-Ichs, und der heißt Cold System, weil der ein bisschen länger braucht. Ne? Also die Amygdala oder Amy, wie ich sie auch nenne, ne, die schießt direkt, die verfällt sofort in ihre automatisierten Reaktionen, und dann muss man dem Hippocampus ein bisschen Zeit geben, sich dazuzuschalten. Und Zeit ist da tatsächlich ein Faktor. Früher hat man gesagt, zähl mal bis 10 oder atme mal tief durch. Und das weiß man auch jetzt in der Wissenschaft, dass quasi dieser Faktor nötig ist, um eben den Hippocampus dazu zu schalten. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem Beispiel wäre, ja, und der Mann merkt, da kommt so Wut in mir hoch, ja, dass man dann kurz die Küche verlässt, ja, und vielleicht irgendwas anders macht, eine Wäsche anschmeißt, irgendwas, was eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion bringt. Also wenn das im Arbeitskontext passiert, dann rate ich meinen Kunden auch, geh einfach mal auf Klo. Also geh einfach mal raus aus der Situation, sag, du hast was vergessen. Ja, also ja, das ist eine Musterunterbrechung und dein Gegenüber guckt vielleicht etwas verwirrt, aber es ist egal. Es ist besser, als wenn du dich hinterher entschuldigen musst oder sonst irgendwas passiert. Also mach eine Musterunterbrechung und nimm dir die Zeit, da, dass eben dieser Teil in dir, wo die ganzen Möglichkeiten zu Hause sind, sich einschalten kann.
Kurzer Fun Fact dazu. Wenn du auf Toilette gehst, dann ist es so, dass deine Blase ein Loslassorgan ist. Und sobald du tatsächlich auf Toilette warst und Wasser gelassen hast, ist deine Entscheidungskompetenz größer.
Genau, das kommt noch dazu.
Das ist ein ganz spannender Fakt dabei. Ja. Ich habe da so ein Akronym, was ich dazu gerne benutze. Vielleicht kann ich das einmal vorstellen. Das nennt sich STOP, ganz einfach. STOP, und lehnt sich an englische Worte, die ich jetzt kurz erkläre, die sehr dicht an das sich anlehnen, was Tanja schon angedeutet hat. Also das S steht für einfach Stopp. Halt, einen Moment, hier passiert gerade was und ich weiß, wenn ich nicht Stopp mache, dann gehe ich in Muster, die ich eigentlich blöd finde. T steht für Take a Breath. nimm einen Atemzug. Und an der Stelle wissen wir über die Atemtechniken mittlerweile, dass es dabei in diesen Momenten lediglich darauf ankommt, dass du 2 oder 3 Mal tief atmest und versuchst, ein bisschen mehr auszuatmen als einzuatmen, weil durch dieses verlängerte Ausatmen der Parasympathikus angetriggert wird. Und der sorgt dafür, dass eben du in deinen Entscheidungskompetenzen, zum Beispiel beim Hippocampus, ganz anders wieder durchblutet werden kannst und dann tatsächlich neue Optionen dir greifbarer sind. Das O steht für Observe. Was passiert hier eigentlich? Was willst du jetzt? Wohin möchte ich? Was wäre jetzt sinnvoll, um nicht in die alten Muster hineinzugrätschen? Und das P steht dann für Proceed. Und jetzt fahr fort. Das, was du dir vorgenommen hast, was du gerade erkannt hast, entweder umzusetzen oder aber nochmal was ganz Neues zu machen. Also ich finde dieses Akronym, das hilft mir und ich weiß, dass es immer wieder auch meinen Klienten und Coaches hilft, wenn das einfach nochmal so, keine Ahnung, aufs Handy getackert wird, aua, ne? So, aber irgendwo steht, das sorgt dafür, dass die Dinge dann vielleicht auch viel stärker an der Oberfläche liegen, auf die ich dann zurückgreifen kann, wenn es um die Situation dann geht.
Genau. Also das finde ich schön erklärt, auch nochmal bildlich kann man sich das gut vorstellen, ja. Also letztendlich ist diese Musterunterbrechung wichtig und es geht gar nicht darum, dass die jetzt einen Tag lang ist oder so, sondern alleine die Musterunterbrechung, die ist schon quasi das Zünglein an der Waage, dass mein Verstand wieder eingeschaltet wird, dass ich aus diesem automatischen Fahrwasser quasi wieder rauskomme, weil nämlich bei dem automatischen Fahrwasser der Verstand nicht eingeschaltet ist. Also der gehört dann quasi nicht dazu, der steht außen vor, wenn ich in diesen Mustern bin. Und den dann aktiv wieder einzuschalten, das ist eine Lösung. Und was ich auch immer gut finde, ist, wenn ich weiß, was für Trigger ich habe, dass ich dann gucke, okay, wenn ich merke, dass einer gezündet wird, wie merke ich das? Und zwar, was ist der erste mögliche Zeitpunkt, wo ich merke, oha, jetzt wird's gefährlich für mich, jetzt könnte es auch schief angehen. Also das heißt, dass ich da nicht blind reinrenne, sondern ich habe ja meine Lernerfahrungen und dass ich da gucke, was ist denn der erste Indikator, dass es in die Nähe kommt? Und das kann ein körperliches Gefühl sein, dass ich merke, mir wird heiß und kalt oder ich kriege schlecht Atem oder ich merke, meine Hände möchten sich zur Faust ballen, so wie beim Grönemeyer in dem Lied, ja, dass ich da, also und spätestens, wenn ich das merke, weiß ich, dass ich bin, jetzt bin ich angezählt. Ja, und dass ich da schon gucke, wie man bei der Polizei sagt, ne, um vor die Welle zu kommen, dass ich merke, oha, ne, jetzt muss ich, also möchte ich meinen Verstand mit eingeschaltet haben, jetzt möchte ich nicht in automatische Fahrwasser kommen und dann schon auf die Toilette gehe oder, ne, wie du sagst, das, ne, Stoppzeichen, mir kurz überlege, okay, was ist jetzt hier eigentlich wichtig, wo soll es hingehen, was will ich hier eigentlich? Und dann kann es vielleicht passieren, dass ein Angriff kommt und ich da aber gar nicht drauf eingehe, anstatt den unbedingt erwidern zu wollen. Ja, also so Sachen sind dann möglich, wenn ich meine bisherigen Failures, also wo es halt nicht geklappt hat, mal analysiere und gucke, okay, also ich stelle mir das immer vor wie so ein Wollknäuel, was man dann so auseinanderzieht, um das eben im Micromanagement zu betrachten, also oder in Zeitlupe, so was passiert denn da eigentlich, ne? Also wo fängt es dann an? Und dann habe ich natürlich da noch die Möglichkeit, weil da ist der Verstand nämlich noch da und da kann ich dann quasi auch noch das Ruder rumreißen beziehungsweise Sachen gar nicht erst entstehen lassen.
Danke dir nochmal für die weiteren Ausführungen, Tanja. Ich finde, das Schöne ist, dass es da eben Wege raus gibt. Wir müssen da nicht hängen bleiben. Und jetzt ist es ja so, dass Tanja und ich beide Somatic Experiencing Trainerin sind. Und an der Stelle laden wir dich auch ein, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da durchaus drüber mal nachzudenken, ob du nicht mal eine Session nimmst, in der du dem nochmal auf die Spur gehst. Denn deine Erfahrungen, die dein Nervensystem einfach alles so abruft, sind auch in deinem Körper verankert und können gelöst werden. An der Stelle können wir mit dir sicherlich auch nochmal über Exit-Strategien arbeiten, die dir helfen, bestimmte Dinge nochmal anders auch zu lösen und damit vielleicht auch grundlegender als, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen über den Verstand.
Der nicht da ist in diesen Situationen. Ja, das finde ich so wichtig. Genau. Also es gibt ja auch dieses, ne, ich hatte jetzt einen Workshop nochmal für Kommunikationstraining und man kann das alles beleuchten, 4 Seiten einer Nachricht und ach, was weiß ich nicht, noch alles gewaltfreie Kommunikation, alles gut und richtig. Ne? Das Problem ist nur, der Teil, der das weiß und abrufen kann, ist in der Regel in diesen Triggermomenten nicht da. Und sicherlich kann man sich dahin erziehen, sicherlich kann man das schaffen, dass du das auch in diesen Momenten irgendwie beherrschst. Aber es muss Strategien geben, die sehr kleinschrittig sind. So wie wenn man, also dieser Teil in unserem Gehirn, der ist so simpel. Also der ist wirklich, der kennt Angriff, Flucht oder Verteidigung. Und wenn du überhaupt eine Chance haben willst, da irgendwie noch verstandesmäßig rein zu grätschen, dann muss das eine sehr, sehr kleine Intervention sein, die keine große Hürde darstellt. Und manchmal hilft es auch schon, sich selbst zu pitchen. Also es klingt vielleicht jetzt ein bisschen doof, aber in diesem Moment holst du deine Aufmerksamkeit aus diesem Fahrwasser raus durch den Schmerz. Da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten. Wichtig ist, verlass dich nicht auf deinen Verstand.
Ja. Das ist die Hauptnachricht. Es gibt einen Weg. Ja. Es gibt offensichtlich auch nochmal ganz viele kleine Dinge. Aber wir laden dich ein, vielleicht so 3 Bullet Points mitzunehmen. Das erste ist, weiß bitte ab sofort, du bist nicht allein, wenn du merkst, dass dich bestimmte Situationen hilflos zurücklassen, weil du dich selbst in diesem Moment nicht gekannt hast oder mal wieder gesehen hast, obwohl du gar nicht mehr so sein wolltest. Die zweite Sache, es gibt Wege daraus und dabei brauchst du vor allen Dingen ein Verständnis dafür, wie dein Muster aussieht und worauf dieses Muster sich so autonom bezieht. Und das dritte, du kannst dir Exit-Strategien entwickeln, die dir auch langfristig nicht nur in der Situation helfen, zu bestimmten Triggern irgendwann auch eine Teflon-Beschichtung anzuziehen, weil sie dich nicht mehr berühren. Und zwar nicht, weil du kalt bist, sondern weil du das Thema für dich bearbeitet hast und tatsächlich in eine Lösung gegangen bist. Mhm. Ach, ist das nicht eine schöne Aussicht?
Ja, total. Und ich möchte noch eine Sache ergänzen, die hast du eben auch angesprochen, die Barmherzigkeit oder Trauerarbeit. Mhm. Ja, dass Gewohnheiten sind hartnäckig. Und ne, wir kennen das alle, da ist eine Straße gesperrt und wir wissen das. Und ich hatte das lange Zeit in Bad Camberg, war eine Umleitung und ich weiß nicht, wie oft ich die alte Route gefahren bin. So, wo ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja. Also, und jedes Mal wieder den Umweg von einer Viertelstunde. Ne? Das, Gewohnheiten sind so hartnäckig. Ja, geh liebevoll mit dir um. Wenn es dir passiert und du bemerkst und du arbeitest daran, dann ist es schon völlig in Ordnung. Sei liebevoll mit dir und beschimpf dich nicht. Und das ist ja eine, wenn du traurig bist, weil du verletzt wurdest, dann ist das eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Du bist ja verletzt worden. Das ist ja ein unnormales Ereignis. Und dann auch noch von einer dir nahestehenden Person. Da ist Traurigkeit eine angemessene Reaktion. Also das heißt, herzlichen Glückwunsch, du bist gesund, du darfst verletzt sein. Ja. Ja,
das ist auch nochmal eine schöne Nachricht. Ach, ihr seht, es gibt noch mindestens 2 weitere Episoden, die sich damit beschäftigen. Wie sagtest du so nett eben, Tanja? Familiengedöns.
Genau. Ja.
In diesem Sinne wünschen wir dir ja viel Freude. Ja doch, vielleicht viel Freude. Denn jedes Mal, wenn du dich jetzt rechts überholst, kannst du vielleicht ein bisschen netter und vielleicht ein bisschen langsamer darauf schauen, um vielleicht die ersten Schritte zu machen, da rauszukommen.
Ja, schön gesagt. In diesem Sinne sag ich mal, bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Genau.